Am Kreuz von Golgatha hat Jesus ein paar ganz spezielle Worte gesehen. Und er dort ist gehangen, hat gelitten, hat er gesehen, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und häufig denken die Worte von Jesus gerade in unserer Zeit, wo ich manchmal denke, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und manchmal denke ich aber auch, dass der Ausspruch für mich selber manchmal auch anders lauten müsste. Ehrlicherweise müsste ich manchmal schon bekennen, hilf mir, weil ich tue nicht, was ich weiß. Ich weiß nicht nur, was ich tue, sondern manchmal tue ich auch nicht, was ich weiß. Und die Psychologie sieht dem Mind-Behavior Gap. Über das würde ich heute gerne reden. Über die Lücke zwischen Wissen und Tun. Wo ich denke, dass wir Frommen sagen, dem manchmal das ist die Halleluja-Rutschbahn. Das, was wir im Kopf innen haben, aber es ist nicht unser Herz hineingekippt. Etwas, was wir wissen, aber wir tun es nicht. Und heute Morgen geht es im Rahmen unserer Serie Leben, Bewegung um so ein Thema, wo wir häufig so einen Mind-Behavior-Gap haben. So eine Differenz zwischen dem, was wir wissen, wo irgendwie gut wäre, zwischen dem, was wir wissen, wo uns irgendwie gut tut, und dem, was wir manchmal tun. Wo wir ganz konkret ausdrücken, unsere persönliche Gottesbeziehung. Manchmal ganz vieles wissen, was gut wäre, was man sollte, was man könnte, was uns gut tut. Aber manchmal eine praktische Ausgestaltung von unserem Leben manchmal ganz kurz kommt. Und ich möchte mit euch zusammen einen Blick auf Jesus werfen, im ersten Teil dieser Predigt. Und zwar ist in der Geschichte in Markus Evangelium Kapitel 1 ab Vers 21 ist beschrieben, wie Jesus am Sabbat, an dem Ruhetag der Juden, in die Synagoge gegangen ist. Er hat erklärt, die Leute waren mega überrascht gewesen über seine Lehre. Und während dieser Predigt ist ein Mann gekommen, der sehr schwer belastet war. Und es heisst, Jesus hat dort den Dämonen befohlen und der Mann ist frei geworden. Und die Leute waren mega überrascht, erstaunt, was passiert hier. Das haben sie so noch nie erlebt. Sie haben das nicht gekannt, dass auf einmal nicht nur geredet wird, sondern auf einmal passiert etwas durch eine Kraft. Und sie haben, was passiert hier? Der Gottesdienst ist fertig gewesen, ist Jesus heim mit dem Petrus in sein Haus. Und dort liegt die Schwiegermutter von Petrus im Bett mit schwerem Fieber. Und Jesus hat die Frau angeregt und das Fieber hat sie verlassen, sie ist gesund worden. Und kaum ist die Sonne untergegangen, haben die Juden aus dem Umfeld alle die kranken und schwer belasteten Menschen zu Jesus hergebracht. Und zwar erst dann, wenn die Sonne ist untergegangen, weil der Sabbat dann offiziell ist vorbei gewesen. Vorher hätten sie ja nicht dürfen, die Wege gehen. Sie haben extra gewartet, dass sie endlich aus dem Haus können. Und sie mit ihren Leuten zu dem Jesus her und gesagt, bitte reck sie an, bitte mach sie gesund. Und das heißt, Jesus hat ganz viele angerecht und hat sie geheilt. Die ganze Stadt versammelt vor seiner Tür einen riesen Auflauf. Ich weiß nicht, wie das genau ist, zu und her gegangen, wie viele tausend Leute, wie lange das ist gegangen, wahrscheinlich ist es eine lange Nacht gewesen. Auf jeden Fall heisst es dann in Markus 1,35, heisst es dann, dass kaum, dass Jesus im Bett war, das ist schon morgen früh, noch bevor der Tag ist angebrochen, also wieder ist aufgestanden, ist rausgegangen, ist an eine einsame Stätte hergegangen, der betet. Denkst, wenn du viel los hast, musst du viel Zeit im Bett verbringen, musst gut schlafen, musst dich gut erholen. Und Jesus hat verstanden, wenn ich Stress habe, wenn ich streng habe, dann umso mehr muss ich die Beziehung mit dem Vater pflegen. Und es heisst, der Simon und die, die mit ihm waren, sind Jesus nachgegeilt. Denkst, was macht er jetzt? Wieso ist er schon wieder auf? Was macht er hier? Und sagen, Jesus, wo bist du? Wo bist du? Alle suchen dich. Und Jesus sagt, komm, wir ziehen weiter. Ich muss an andere Orte hergehen, damit ich dort predigen. Und du musst dir vorstellen, dass der Jünger ist abgegangen und die gewartet auf den Messias, auf den Menschen, der kommt, für ihn eine Rettung zu bringen. Und denken, oh, jetzt geht die Bewegung los. Und jetzt haben wir eine Gruppe zusammen. Und jetzt können wir etwas starten. Jetzt haben wir ein Momentum auf unserer Seite. Jetzt können es gehen. Und dann heisst sie den Jesus und dann zieht er sich aufs Mal zurück. Und die Leute sind unbefriedigt, sind unzufrieden. Da warten Leute mit ihren Kranken vor der Tür und sagen, Jesus, jetzt hast du eine Chance, zu beweisen, wer du bist. Tu doch endlich. Und Jesus ist irgendwo in Stille in einem Bett und zieht sich zurück. Und noch schlimmer, er sagt, ich muss weiterziehen. Musst du dir mal vorstellen, was er mit ihnen gemacht hat. Was sehen wir da bei Jesus? In seiner Spiritualität. Und für mich ist Jesus ja unser grosses Vorbild. Wir sehen den ersten Punkt bei ihm, dass seine Spiritualität für ihn keine lästige Pflicht war. Wo man macht, für etwas zu erreichen. Oder weil er noch muss. Du denkst, als Sohn Gottes muss ich jetzt auch noch Zeit mit dem Vater verbringen, oder? Es ist keine lästige Zeit, wo er abgearbeitet hat. Es ist schon nicht, dass er denkt, ich habe jetzt so viel geschafft, jetzt brauche ich Schlaf und Erholung. So, er ist extra früher aufgestanden, weil er gewusst hat, es ist eine hohe Priorität in dem Innen. Ich muss nicht eine Pflicht erfüllen, ich muss nicht eine Schuld abarbeiten. Und das ist etwas, was mir immer wieder begegnet unter uns Christen. Bei Menschen, die Jesus gelernt kennen, die Kind von dem Vater sind worden, und als Geschenk von dem Jesus durch die Versöhnung von dem Werk an Kreuz und Golgatha erlebt, dass sie neu in die Beziehung mit dem Vater hineinkommen, dass manchmal ein Schuldgefühl kommt und denkt, jetzt muss ich Zeit verbringen mit dem Vater. Jetzt muss ich Bibel lesen. Jetzt muss ich beten. Und mir begegnet immer wieder, dass da ein schlechtes Gewissen der Thematik gekommen ist. Und ich hoffe, dass wir das heute Morgen ein bisschen auch wegbrechen können. Das schlechte Gewissen, wo man zu wenig Bibel liest oder mehr sollte und mehr müsste und das Gefühl hat, ich muss wie eine Schuld abarbeiten, die der Vater im Himmel jetzt an mir hat, weil ich ein bisschen sein Kind wurde. Und jetzt muss ihm irgendwie einen Gefallen tun, dass ich Zeit mit ihm verbringe. Jesus hat immer verstanden, das ist etwas anderes. Ich tue meinem Vater nicht eine Schuld abarbeiten. Ich bin nicht schuldig, Zeit mit ihm zu verbringen. Der Vater hat nicht viel davon. Er braucht das in dem Sinn nicht, außer dass er uns liebt. Er kann auch nicht das Gott sein. Er ist ja nicht von uns abhängig. Aber Jesus hat verstanden, aber ich bin ein Sohn und ich möchte gerne mit meinem Vater zusammen sein. Eine hohe Priorität auf dem ist nicht eine lästige Pflicht, sondern mein grösstes Privileg. Und vielleicht hilft es, wenn wir unser Denken wieder ändern. Sagen, unsere stille Zeit, unsere Gottesbeziehung, unsere persönliche Beziehung mit dem Vater, sei es im Bibellesen, sei es im Beten, sei es im Austausch mit ihm, hat nichts damit zu tun, dass ich muss. Hat nichts damit zu tun, dass ich schuldig würde, wenn ich nicht tue. Also wahrscheinlich irgendwann bricht der Zünd schon rein, wenn wir das vernachlässigen. Weil er uns das Herz auf den Weg driften. Aber wir werden nicht gegenüber dem Vater schuldig, wenn wir das vernachlässigen, sondern höchstens gegenüber uns selber, oder? Weil wir etwas verpasst, so der Vater uns möchte geben. Hebräer 4,16 sagt, darum lasst uns freimütig herantreten zu dem Thron von der Gnade. Jesus hat eine Tür aufgetan. Die Beziehung zum Vater ist ein Geschenk vom Himmel, das wir uns nicht abarbeiten müssen, nicht ein frommes Verhalten, sondern es ist ein Geschenk, wo wir in eine Beziehung hineinkommen. Und es ist ein Riesenprivileg. Kannst du dir das mal vorstellen? Mit dem Schöpfer von der ganzen Schöpfung, mit dem Herr von allen Herren, mit dem Vater von aller Vaterschaft. Hast du nicht nur irgendwo eine Möglichkeit, ihm eine Botschaft mitzuteilen, sagen, kannst du noch oder tust du noch, sondern du hast einen direkten Zugang. Und nicht nur als ein Angestellter, der irgendeinen Gott hat, für eine Tür reinzugehen, sondern als ein Sohn und eine Tochter Gottes, als ein geliebtes Kind. Direkten Zugang zu dem Chef von allen Chefen, zum König von allen Königen. Stell dir das mal vor. Zur direkten Macht- und Schaltzentrale vom ganzen Universum. Haben wir einen direkten Zugang. Was ist das für ein Privileg? Und so geht es nicht nur um Möglichkeiten, sondern es geht auch darum, dass wir als einzelne Menschen dürfen mit dem lebendigen Gott in Kontakt stehen und nicht müssen. Also wünschen wir, dass wir das ganz fest zu unserem Herz hinein tun. Es ist ein Privileg, es ist keine Pflicht. Es ist ein Privileg, wo wir unglaubliche Möglichkeiten geschenkt bekommen. Und das ganze Erlösungswerk von Jesus zielt darauf herab, dass wir wieder in die Beziehung hineinkommen. Da geht es nicht darum, dass er uns ein Ticket in den Himmel hineingibt und erst einmal gut, sondern das Erlösungswerk von Jesus geht darauf her, dass wir mit dem Vater wieder in eine Beziehung kommen. Die Beziehung wieder zu initialisieren und zu ermöglichen. Das Zweite, was wir bei Jesus sehen, ist, dass die Wirksamkeit von seinem Dienst in einem direkten Zusammenhang steht mit seiner persönlichen Gottesbeziehung. Jesus selber hat in Johannes 5,19 gesagt, der Sohn kann von sich selber aus nichts tun, sondern er kann nur das tun, was er der Vater sieht, tun. Und was er da sieht, tun, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Und damit sagt Jesus, limitiert sich irgendwie als Sohn Gottes und sagt, ich habe nicht in mir innen selber irgendwo eine Wunderkraft und bin nicht selber Superman, sondern meine ganze Kraft und meine ganze Wirksamkeit und meine ganze Lebensgestaltung kommt aus dem Prinzip raus, dass ich schaue, was der Vater tut und ich versuche, das einfach nachher zu machen. Das war sein ganzes Lebensgeheimnis von Jesus, das für uns als Christen genauso gilt. Epheser 2, Vers 10 sagt, dass, ja, oh, dass wir geschaffen sind, Christus Jesus, zu guten Werken, wo wir dann wandeln sollen. Und was sind die? Vorher vorbereitet worden durch den Vater. Das ist unser Prinzip, dass wir sagen, wir versuchen zu sehen, was hat der Vater in unserem Leben vorbereitet und versuchen das einfach zu tun. Das ist ein Teil von unserer Wirksamkeit, das ist ein Teil von unserer Spiritualität, die in diesem Zusammenhang ist. Und das führt uns aber häufig auch in eine Falle hinein, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir erkennen, dass unsere Spiritualität Zusammenhang hat mit der Wirksamkeit von unserem Leben, kann es nämlich sein, dass wir uns schnell zum Knecht machen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ja der zweite Sohn, der war immer nach beim Vater. Aber es ist sein Problem, er ist Knecht geblieben. Er war nicht mehr in einer Vaterbeziehung, sondern in einer Chefbeziehung, in einer Dienstbeziehung. Sie haben zusammen gearbeitet. Es ging immer um etwas. Gegangen. Es ging um die Kühe, gegangen, um Gusteni, um Kalbeni, um Milch, um weiss nicht was, um Misten und Hof ausbauen und erweitern. Es ging um das Arbeiten. Gegangen. Und ich glaube, die Gefahr, die wir haben in unserer Spiritualität, ist, wenn wir erkennen, du, das hat eine Kraft, wenn wir aus Gottes Beziehung heraus leben, dass wir plötzlich in Gefahr stehen, dass wir Knechte werden. Wo wir Gott aufsuchen, weil wir nur noch wissen, was muss ich jetzt noch tun. Und plötzlich den Aspekt von Sohn und Tochterschaft vernachlässigen. Wo der Vater in erster Linie Söhne und Töchter sucht. Er sagt, ich möchte mit euch eine Beziehung haben. Und zu dienen war eine Frucht aus dem heraus. Aber dann sind wir plötzlich wie überrascht, dass, obwohl wir immer so nach sind, sind wir plötzlich in dieser knechtischen Haltung. Weil es immer um einen Dienst geht und nicht mehr um einen Vater. Und das Dritte, was wir bei Jesus sehen, ist das, dass seine Spiritualität und Gottes Beziehung nicht zweckgebunden ist. Dass sein Dienst es ist nicht um Knechtsein gegangen, sondern das, was er gemacht hat, war wie ein Überfluss. Eine logische Konsequenz davon, im Bild vom Weinstock von Reben, ist die Frucht, die entstanden ist, eine logische Konsequenz davon, dass er verwurzelt war mit dem Vater. Und das Bild bringt er ja in Johannes 15 an, dass er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also bleibt in mir verwurzelt und aus dieser Beziehung heraus wird die Frucht entstehen. Aber unsere Gottesbeziehung ist nicht das Ziel von dem. Primär jetzt gerade eine Frucht oder einen Dienst zu machen, sondern das Ziel ist Gottes Beziehung. Das ist das Ziel. Er ist die Wurzel, er ist der Weinstock. Und aus dem heraus wird die Frucht automatisch entstehen. Und das ist der feine Unterschied zwischen Frucht und Weinstock, wo ich glaube, wenn die Gottes Beziehung dazu da ist, auch eine Frucht vorzubringen, dann sind wir so im Select-Automaten-Modus, wo wir Gott behandeln, ist ein Automatli. Und wir hergehen, wenn wir etwas weh, jetzt brauche ich schnell eine Heilung, jetzt brauche ich schnell dieses Eingreifen, jetzt muss ich heute das machen, jetzt mache ich heute hier und reck mir heute dort. So. Das ist der Hosensack-Heiland, den wir manchmal davor reden. Sagen, jetzt hilf mir, reck mir, hat mir und tun mir. Aber Gott ist mehr als das. Gott ist Gott. Und nicht ein Automatli. Und dieses Ziel ist, eine Beziehung mit ihm zu pflegen. Und nicht einfach ihn zu nutzen für etwas. Und Jesus hat sein Leben aus dieser Beziehung herausgestaltet. Aber seine Beziehung nicht einfach gepflegt, für das er etwas tun kann. Er hat aus dem aus erkannt, jetzt muss ich aus der Samaria ziehen. Aber er ist nicht primär gebeten, für zu hören, was muss ich jetzt wieder tun. Aber im Betten hat er gemerkt, jetzt muss ich der Samaria für dieser Frau im Brunnen begegnen. Er ist nicht gebeten, für zu überlegen, wie soll ich jetzt für die Person beten. Aber aus dem Gebet aus hat er gemerkt, heute ist die Zeit, dass ich beim Zachäus einkehre. Oder beim Bartimäus anhalten. Er hat aus dem heraus die A-Momente gehabt. Genauso wie in Markus E., wie wir hier gelesen haben. Das war im Gebet drin. Plötzlich hat er gemerkt, wie der Vater ihm sagt, übrigens, wir ziehen weiter jetzt. Macht menschlich keinen Sinn, jetzt wäre hier gerade aufgebrochen, es wäre alles parat. Aber der Vater hat gesagt, wir ziehen weiter. Aha. Und die A-Momente, das ist ein Teil von unserer Spiritualität, aber nicht das Ziel. Das möchte ich dir wie zusprechen, jetzt heute Morgen so. Im Blick auf unsere Gottesbeziehung müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, sondern ich wünsche uns allen, dass wir so mehr Hunger nach ihm dürfen haben. Dass ein tiefer Hunger entsteht, weil wir sehen, was für Möglichkeiten, was für Privilegien, was für Chancen, was für ein Wert da drin ist. Nicht weil du musst, sondern du darfst. Du darfst Zeit mit dem Vater im Himmel verbringen. Ich weiß nicht, wer für dich persönlich Vorbilder sind. Aber ich habe einen Freund, der war unglaublich Roger Federer-Fan. Wenn du dem angeboten hast, du kannst morgen Morgen den Roger Federer treffen. Der hat dich alles lassen. Vor allem nur 5 Minuten Hallo zu sagen oder ein Autogramm zu ergattern oder ein Selfie zu machen. Alles. Ich weiß nicht, was deine Idole und Vorbilder, Lieblinge sind in der Musik, Bands, Sportler, keine Ahnung, was du machen für irgendetwas, jemandem zu begegnen. Aber wir reden hier von Gott persönlich. Und manchmal denke ich so, Etienne, wie dumm bist du, dass du das nicht merkst. Manchmal vergesse ich das, was für ein Privileg, was für eine Chance, dass ich die habe. Dass ich, kleiner Wurm, mit dem lebendigen Gott darf reden. Dem lebendigen Gott darf intensive Intimität pflegen. Was für ein Geschenk. Also statt einem schlechten Gewissen, dass wir zu wenig lesen, beten, tun, hoffe ich, dass es Hunger weckt, weil wir verstehen, was für ein Privileg, was für eine Möglichkeit, dass wir da haben. Und wir in unseren Leitungsprinzipien als Kirche haben wir ein Ziel und einen Selbstanspruch an uns festgehalten. Und dann haben wir gesehen, wir haben persönliche Zeiten mit Gott, wo wir auf ihn hören. Und so wir versuchen, die von Gott vorbereiteten Werke und seinen Willen zu erkennen und zu tun, für das damit sein Reich gebaut wird. Das ist so ein Selbstanspruch, den wir definiert haben. So möchten wir versuchen zu leben. Das ist unser Ziel. Und jetzt freue ich mich, dass wir heute Morgen zwei Leute hier haben, bitte Martin oder Hans-Rudi, dass sie vorkommen. Und uns einen kleinen Einblick werden geben in ihr Leben, wie sie das konkret umsetzen. Seid so gut, schön seid ihr da, merci vielmals für euren Mut und eure Offenheit. Wir reden von dieser Gottesbeziehung ganz persönlich. Ich habe euch gefragt, seid ihr bereit, uns ein bisschen Einblick zu geben in euer Leben? Ich würde gerne die erste Frage so euch beide richten. Und zwar, habt ihr beide eine Gewohnheit, wie ihr eure persönliche Zeit mit Gott pflegt? Martina, was würdest du sagen?
Also, ich habe eigentlich für eine sehr lange Zeit habe ich immer wie am Morgen eine Stunde gehabt, wo ich die Bibel gelesen habe. Mein Wasser dazu getrunken und ich habe so Gebetskarten, wo ich wie verschiedene Sachen wie Themen oder Leute, die mir wichtig sind und wie für das betet habe in dieser Zeit. Und er bin ich Mutter geworden. ja, und er hat sich mega viel geändert und jetzt sieht es ganz anders aus. Ich habe nicht meine Zeit am Morgen. Ich tue momentan auch nicht die Bibel lesen, sondern die Bibel hören. Und das ist für mich genau so etwas, was du vorhin gesehen hast, Etti. Wie so, dass man auch über das muss wie drüber gehen, die Scham lackieren. Und ich lese jetzt die Bibel. Es gibt ja heute so coole Möglichkeiten. Es geht nicht darum, was wir machen, sondern dass wir irgendwie mit Gott verbunden sind. Ich habe gemerkt, ich kann Bibel hören, wenn ich putze, ich kann Bibel hören, wenn ich nicht mehr herlaufe. Und das hilft mir mega. Und für mich ist sicher auch der Worship und das Gebet mega wichtig. Meine Tochter hat mega schlecht geschlafen, stundenlang in der Nacht einfach gebetet und gesungen, ohne Band. Ja.
Danke vielmals. Hans-Rudi, wie ist es bei dir? Hast du so Gewohnheiten?
Ja, ich bin ein Privilegierter. Ich muss nicht mehr arbeiten. Da habe ich mein Büro und da tue ich jeden Morgen, wenn ich dazukomme, Gottes Wort lesen. Ich lese mit der Bibelhilfe. Da ist der Text angegeben und da gibt es etwa einmal eine kleine Erklärung dazu. Und dann höre ich darauf, was der Herr mir will sagen, ob er mir einen Vers gibt, der auch vielleicht in meinen Status passt oder wo einfach auch mich führt und leitet. Das ist für mich sehr eine wertvolle Zeit und Gott führt mich durch den Heiligen Geist und ich bitte ihn auch immer wieder darum, dass er mir sein Wort lebendig macht. Und fürs Gebet, da brauche ich eine Gebetshilfe. Da steht obendrauf, freut euch, was immer geschieht. Lass dich durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Das ist einfach die Überschrift und das weiss ich. Aha. Und dann habe ich drei Punkte. Im einen Punkt, da lobe ich Gott, danke ich ihm für das, was er ist und dass ich ihn kennen darf und für das Wort, das er mir gibt. Und als zweites, danke. Da danke ich auch, dass er da ist, jeden Tag. Ich bin bei euch jeden Tag. Und für das Wort, das er mir gibt, für die Familie, für die Gemeinde, für unsere schöne Wohnsituation, für unsere schöne Region, für unser Land, für die Regierung. Und da danke ich einfach einmal erstens dazu. Und dann als drittes, da habe ich eine Liste, wo ich dafür einstehe, für bete. Und die kommt halt immer wieder etwas dazu. Oder man betet für die Familie, man betet für die Gemeinde, man betet für die Kranken, man betet für die Gideons, man betet für die verschiedenen Gemeinden.
Ihr merkt es auch schon, es ist sehr individuell. Ein paar ist gerne sehr strukturiert, ein paar ist vielleicht schwieriger zu strukturieren, schon wegen der Kinderlebenssituation. Macht noch auch Mut, euren Weg selber herauszufinden. Jedes hat seine eigenen Herausforderungen, Wünsche und Vorlieben. Martina, du hast gesehen, mit dem Mutterwerden ist vieles etwas anders geworden. Was würdest du sagen, was sind für dich persönlich in der Spiritualität deine grössten Herausforderungen? Ist es das Kind oder sind es andere Punkte?
Ich glaube, es ist mehr Zeit. Mir wie die Zeit zu nehmen, auch Zeit im Chaos zu nehmen oder einfach wie in das reingehen. Ich denke, so viel hat man halt, eben, wenn man einen Mann gibt, man irgendwie das Handy oder irgendwie so Sachen, aber wirklich wie auch immer wieder auch in die Zeiten in Gottes Gegenwart zu gehen. Auch wenn sie kurz sind. Das merke ich so für mich. Das ist wirklich so, ja, manchmal hast du einfach 2 Minuten und dann nimmst du die.
Hans-Rudi, was würdest du sagen, was hilft dir persönlich, für Gottes Stimme zu hören? Und wie gehst du damit um, wenn du etwas hörst?
Ja, das ist in erster Linie Gottes Wort. Da redet Gott, aber manchmal auch durch Menschen. Manchmal einfach auch durch Eindrücke. Und ich versuche, wenn ich eben Gottes Wort lese, wie ich das vorher schon gesagt habe, zu hören, was Gott mir will sagen, auch für den heutigen Tag. Und ich will auch hören. Ich habe Erwartungen, dass Gott zu mir redet. Ich will bereit sein, dass er mir auch Aufträge gibt, dass er mir sagt, auch dies und jenes. Zum Beispiel wird mir das Wort immer wieder gross in Erinnerung. Geht hin in alle Welt. Ah, das ist unser Auftrag. Und da nehme ich immer, wenn ich vorgehe, ob ich zu Berg oder Skifahren oder so, nehme ich eine Bibel in den Sack und denke, Herr, zeig du mir, wer braucht die Bibel heute? Wen darf ich ermutigen, die Bibel Gottes Wort zu lesen?
Ja. Schön, ganz danke. Einfach. Martina, wie ist es bei dir? Was hilft dir, Gottes Stimme zu hören? Und dann, was machst du, wenn du etwas hörst?
Ich glaube, bei mir hilft es mega, eben wie an diesen Ort von Ruhe zu kommen. Und mir die Ruhe zu nehmen, auch wenn es nur kurz ist. Und dann einfach auch zu hören. Ich glaube, das Regelmässige ist das, was mir wie auch hilft. Immer wieder. Ich habe viel, wie eben, wenn ich Bibel lese oder wenn ich irgendwie bete oder so, dass ich wie plötzlich einen Gedanken habe. Kommt mir irgendetwas in den Sinn? Und wie dem auch nachgehen. Und wie das Regelmässige, würde ich sagen, das hilft mir extrem. Immer, dass ich dann wie weiss, ah, das ist Gottes Stimme. Stimmt, das könnte jetzt vielleicht Gott sein.
Hans-Rudi, ich glaube, das darf ich sagen, du bist schon im vorgeschrittenen Alter.
Kann man schon sagen.
Knapp über 30 bist du. So, was machst du, dass dir nach diesen vielen Jahren, wo du jetzt mit Jesus unterwegs bist, die Bibel immer noch nicht verledet ist, sondern du hast es immer noch so gern und du erlebst aber, wie Gott durch sie zu dir redet. Wie machst du das?
Ich würde sagen, man könnte mir mit einem Wort sagen, das ist Gnade. Man könnte schon mit 2 Worten sagen, das ist ein guter Start. Oder Erfahrung. Aber wenn du noch mehr wissen willst, dann kann ich sagen, der Hunger, wie du das vorhin gesagt hast, nach Gottes Wort, da habe ich angefangen, die Bibel durchzulesen und da bin ich auf Jeremia 15,16 gestoßen. Und da sagt Jeremia, dein Wort ist meines Herzens Trost und Freude. Und ich habe mir gesagt, das ist es. Das ganze Wort. Es hat so viele verschiedene Worte. Aber das Wort ist meines Herzens Trost und Freude. Und das war mein Start. Und dann als Zweites, Gott hat mir eine starke Frau zur Seite gestellt. Mit der darf ich schon 54 Jahre unterwegs sein, die das gleiche Dicke hat. Und das ist sehr ermutigend. Wir haben, als wir geheiratet haben wir gehört, dass man den Familienaltar nicht vernachlässigen sollte. Familienaltar ist, dass man daheim mit der Frau und mit dem Kind Gottes Wort liest, miteinander betet und auch danach tut. Und das tut halt einen Haufen Stürme ausschalten. Man geht drüber, man kann miteinander drüber reden. Und das ist sehr wichtig und das ist jetzt 54 Jahre, dass wir das so machen. Und dann redet Gott auch halt in schwierigen Zeiten. Zum Beispiel, wo meine Frau eine todkranke Operation haben sollte und ich schon ein bisschen verzagt war. Da bin ich am Tag davor noch im Gottesdienst und dort war auf dem Tisch, wir hatten dort auf dem Tisch, ein Schokoriegel, wo es drauf geheissen hat, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Und das hat mich so ermutigt, dass ich die Krise halt gut können überstehen. Und so hat er noch manchmal uns immer wieder durch sein Wort geholfen. Kurz zu machen, wir sind vor einem guten Jahr sind wir hierher gekommen. Und auch das hat Gott wunderbar geführt und geleitet. Da können wir nur mehr drüber staunen. Aber es ist nicht immer reibungslos gegangen. Aber Gott hat mir ein Wort aufs Herz gelegt. Und das ist in Philipper 4, Vers 6, wo es heisst: Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und das hat uns wunderbar durchgetragen und der Herr hat es herrlich gemacht. Wir fühlen uns absolut wohl da. Wir haben eine gute Zügelte gehabt und da können wir dem Herrn nur danken.
Das ist schön. Letzte Frage.
Ja, das ist der Grund, warum dass ich auch heute noch Gott vertraue, sein Wort gern lesen, sein Wort gern weitergeben.
Danke, Hans-Rudi. Letzte Frage an dich, Martina. Dich erlebe ich als eine Frau, versucht so nach dem Prinzip Stop for the One, so nach Jesus, der für die Einzelnen im Alltag anhaltet, versuchst nach dem zu leben und das tun, was dein Vater zeigt. Hast du ein Beispiel, wie deine Gottesbeziehung dir dort hilft, was du erlebt hast und wie sich das für dein Leben inspiriert und leitet und führt?
Also, ich würde sagen, für mich ist eben genau das, dass ich versuche, wie auf ihn zu hören, dass ich wie seine Stimme höre und wie merke, ah, das könnte jetzt vielleicht Gott sein. Wir waren zum Beispiel im Juni in Griechenland in den Ferien und dann sind wir da so durch die Städtchen durchgelaufen und dann habe ich so einen Kaffee gesehen, so Bible Coffee, so, ah, mega cool, es hat so Bibelverse gehabt. Und dann ist so der Gedanke gekommen, wir könnten für die Frau beten. Und ich trinke nicht Kaffee, und sie hat wirklich Kaffee. Oder? Und dann habe ich so Melias gesagt, ja komm, geh doch einen Kaffee nehmen. Willst du nicht einen Kaffee kaufen? Und dann ist er gegangen, und dann haben wir ein bisschen mit ihr geredet. Und ich durfte einfach auch für sie beten. Ich glaube, das ist genau das für mich. Wie einfach zu hören, auch wenn man vielleicht nicht mega etwas sieht, aber wie zu wissen, das war jetzt irgendwie Gottes Stimme gewesen. Und wir haben Ferien, und in den Ferien sind wir auch mit Gott unterwegs. Überall.
Danke euch vielmals. Hat mir da Einblick gegeben und uns ein bisschen gezeigt und erzählt, wie ihr das macht. Und vielleicht hockt man da und denkt, ja, die können das, ich kann das nicht. Ich sage, nein. Es ist für uns alle eine Möglichkeit. Offene Tür ist für uns alle möglich. So. Merci vielmals für eure Offenheit, euren Mut. Und ich würde gerne zum Abschluss euch ein paar Punkte mitgeben. Es sind relativ viele. Und ich glaube nicht, dass ihr alle merken musst, aber es sind ein paar einzelne Punkte, die zu einzelnen Leuten vielleicht reden werden. So, bist doch im Gebet in deinem Herz offen dabei und red mit Gott, was von dem möchte er dir persönlich sagen. Es sind so Punkte, wo ich das Gefühl habe, die sind wichtig, für in diesem Bereich von unserer persönlichen Gottesbeziehung zu wachsen. Erste ist, erkenne ganz neu den Wert, wie das antun kann. Also Gott ist die Beziehung mit dir persönlich das Leben von seinem eigenen Sohn wert gewesen. Es ist ein unglaublicher Wert auf dieser Beziehung, die wir dürfen haben mit ihm. Der Wert wird definiert durch das, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen oder das, was jemand den Preis dafür verlangt. Dort entsteht der Preis bei Angebot und Nachfrage. Wenn der Teufel ist nicht bereit war, den Menschen billiger zu verkaufen und zurückzugeben als zum Preis von Gottes Sohn, und der Vater ist bereit war, den Preis zu zahlen, heisst es, der Preis, der für dein Leben ist festgelegt worden, ist das Leben vom Sohn Gottes. Es ist ein Ausdruck dafür, wie wertvoll die Beziehung mit dem Vater ist. Es ist ein hoher Preis. So erkennt den Wert. Es ist nicht eine Schuld, sondern es ist ein Wert. Das Zweite, erkennt die Realität. So, ganz ein schönes Zitat gefunden vom Mönch und Mystiker Thomas Merton. Der hat gesagt, Gebet besteht nicht im Bemühen drin, Gott zu erreichen, sondern drin, unsere Augen zu öffnen und zu erkennen, dass wir schon bei ihm sind. Und ich tappe mich selber manchmal dabei, dass ich versuche, mit Gebet etwas zu erreichen, was ich schon habe. Ich muss mir mit Gebet nicht Gott nahe, sondern ich bin schon bei Gott. Er lebt schon in mir. Oder? Also ich will mit Gebet nicht Sachen versuchen zu machen oder zu erreichen, die schon sind. Ich muss mit Gebet nicht versuchen, gut anzustehen vor Gott, weil ich bin in seinem Sohn schon gerecht. Ich muss der Gebet nicht Liebe von Gott verdienen, weil ich bin schon geliebt. Meine Gottesbeziehung will ich für das nutzen, was ich dazu da ist, nämlich Beziehung zu pflegen mit dem Vater. Und zu entdecken, was da für eine Kraft und für ein Leben aus dem rausfließt. Zu dem bin ich bestimmt. Also erkenne die Realitäten. Sonst ist es wie ein Boxen im Wind rein. Du versuchst für etwas zu ringen, aber du erlebst es nicht, weil das ist ja schon gegeben. Du würdest dich nie geliebt fühlen, wenn du bettest. Weil du bettest. Du kannst dich geliebt fühlen, wenn du bettest, weil du neu verstehst, was Gott redet. Du kannst seine Liebe besser verstehen. Ich hoffe, du verstehst den Unterschied. Dann drittens, übernimmt Selbstverantwortung. Es ist mir auch ein grosses Anliegen, dass wir unsere Spiritualität nicht vernötigen oder ablehnen, sagen, ich bin halt nicht so fromm wie die anderen, ich bin halt weniger der Typ, sagen, es geht gar nicht um das, sondern wir alle zusammen haben eine Möglichkeit, mit dem lebendigen Gott zusammen zu sein, wo wir nicht mehr sagen, die tun mehr und die tun weniger und ich bin besser oder ich bin schlechter, halt dich nicht klein, übernimm deine eigene Verantwortung für dein Leben, für deine Beziehung mit dem lebendigen Gott und delegier es aber auch nicht an Programm. Delegier deine Gottesbeziehung nicht an einen Kirche, nicht an einen Priester, nicht an einen Pastor, nicht an deinen Hauskreisleiter oder nicht an ein Seminar oder an ein Buch. Sondern schlussendlich können wir niemand darum um, unsere Beziehung mit dem lebendigen Gott selber zu führen. Also übernimm Selbstverantwortung. Das vierte ist der Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist das, was wir uns immer wieder bewusst werden müssen. Das ganze Big Business in der heutigen Zeit dreht sich um Aufmerksamkeit. Das ist ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Mit dem wird Geld verdient. Mit Klicks, mit Views und so weiter. Und das ist ein Ringen darum, unser Herz soll immer wieder weggerissen werden. Oder? Und ich wünsche mir ganz fest, dass wir wie mündige Menschen dastehen und nicht ein Spielball auf dem Wasser hin und her geworfen werden von Emotionen und Gefühlen und Empörung und Wut, sondern dass wir selber unsere Verantwortung übernehmen und aktiv unser Leben gestalten und so leben, wie wir davon überzeugt sind, dass es gesund und gut ist. Und das ist ein Ring um unsere Aufmerksamkeit, wo wir immer wieder so irritiert werden, abgelenkt werden. Und da glaube ich, wir brauchen den ganz Flugmodus-Knopf auf dem Handy, auf dem Computer, aber auch mit anderen Themen, brauchen wir so Möglichkeiten, die wir abschalten und uns rausnehmen können. Und selber sagen, das tut mir gut und das mache ich und das tut mir nicht gut und das mache ich nicht. Finde ich mega schwierig als Mensch, der Emotionen hat. Das ist für mich selber ein Riesenkampf. Oder? Lenk die Aufmerksamkeit selber auf Sachen, wo du davon überzeugt bist, dass sie dich gut füllen. Fünftens, gesunde Routine und Gewohnheiten einbauen, wie Martina das gesehen hat, feste Zeiten und Orte, und zwar nicht nur, wenn es passt, sondern dem auch eine höhere Priorität geben. Wir sehen Jesus, der nicht nur in die Stille geht, wenn er Zeit hatte, sondern auch dann, wo er knutschmüde war, wahrscheinlich. Völlig überarbeitet, wenig schlafen. Auch dann hat er Gott gesucht. Besonders dann. Dann umso mehr. Höhere Priorität für feste Routine und Gewohnheiten. Und dann, das hat mit unserem Mind-Behavior gegeben, dass wir eine Gewichtung auf unser Tun legen. Dass wir nicht nur wissen, was wir alles können, dass wir nicht nur wissen, was wir sollten, nicht nur wissen, wie man tät oder dass es gesund wäre, sondern dass wir unser Wissen wieder zusammenbringen mit unserem Tun. Das ist eine Einheit. Wir sind als Menschen eine Einheit. Wir können nicht Leib, Geist und Seele voneinander trennen. Wir sind als Christen, wir sind eine Einheit. Das ist etwas ganzheitliches. Und dass wir lernen, in dem Sinne, das, was wir von Gott hören, das, was wir lesen, ganz gehorsam zu tun. Das ist ein Teil von Spiritualität. Da geht es nicht nur um Fühlen, um sich nachfühlen oder um Zeit verbringen, sondern Spiritualität und Gottesbeziehung hat auch damit zu tun, was er sieht. Das siebte ist, eine mehrdimensionale Beziehung pflegen. Das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Wir haben etliche Spezialisten. Der eine wird Fürbit mega ring gehen, wahrscheinlich in ihrem Leben. Aber bitte beschränkt dich nicht nur auf Fürbit. Die anderen werden gerne auf viel Bibel lesen. Bitte beschränkt dich nicht nur auf das. Sondern ich glaube, Beziehung ist gesund, wenn sie mehrdimensional lebt, wo wir mehrere verschiedene Sachen machen. Es gibt ein gutes Buch, «Die neuen Wege, Gott zu lieben». Es ist vergriffen, aber es gibt es digital, kann man das anladen. Es gibt 9 Möglichkeiten, wie Leute ihre Spiritualität leben. Und in dem Sinne sehe ich immer Gefahr, dass man sagt, ah, ich bin auch der Naturmensch zum Beispiel. Am liebsten bin ich draußen und der fühle ich mich Gott nach. Ich bin so ein Typ. So, da fühle ich mich Gott am nächsten auf den Bergen. Das ist schön. Aber es wäre schade, wenn ich mich auf das dann beschränken würde, weil es mir gerade so ring geht. Das ist jede Dimension von mir Gottes Beziehung. Aber es ist nicht alles. Es wäre schade, wenn ich nur mehr in der Natur Gott erleben würde. Dann gibt es noch mehr. Also vielleicht kannst du dir mal überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, wo ich meine Gottesbeziehung vertiefen oder erweitern kann. Wo gibt es mir vielleicht nicht so Ring, wo will ich mal in einem Feld wachsen. Also eine mehrdimensionale Beziehung pflegen. Und der letzte Punkt, der 8. Punkt, ist die Wiederentdeckung vom Sabbat. Ich glaube, Gott hat sich etwas ganz Gutes überlegt, als er das Volk Israel hat zu seinem Volk gemacht hat, ihnen ein Gesetz gegeben, gesagt, nach diesem Leben wird es euch gut gehen. Und ein Teil von diesem Gesetz war das Sabbatgebot, wo man den Sabbat heiligen soll. Jetzt wissen wir, man kann das alles übertrieben und religiös gestalten, dass ein Gesetz daraus wird, wo man dann eben sich schuldig fühlt, wenn man es nicht macht. Und Gott und Jesus selber hat gesagt, ich habe den Sabbat euch als Menschen gegeben, für euch, dass es euch hilft. Und vielleicht wäre es auch in unserer Zeit, wo so viel läuft, wo man so fest in dieser Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, wenn wir so fest von dem getrieben sind, dass wir ganz neu wieder entdecken, wie können wir unseren Sabbat gestalten. Den Ruhetag pro Woche, wo Gott sagt, der Mensch braucht einen Ruhetag, wo er verarbeiten kann, was war. Wo er sich ausrichten kann auf das, was kommt. Und wo er in meiner Gegenwart auch sein kann. Der Mensch hat das nötig, er ist so gebaut, dass er es braucht. Wie könnten wir es gestalten als Familien, als Einzelpersonen, dass wir dort viel mehr in Ruhe und aus Ruhe raus wieder leben. Das sind so 8 Gedanken. Ich weiß, es ist zu viel, für alles zu merken und mitzunehmen. Du darfst dir einfach etwas vielleicht rausnehmen, wo du siehst, hey, dann möchte ich weiter studieren. Wo vielleicht die Frage ist, was von dem nimmst du jetzt mit heute Abend, heute Morgen? Was nimmst du für dich mit? Was setzt du persönlich um? Wir haben gesehen, es geht uns darum, die persönliche Gottesbeziehung zu stärken. Und vielleicht geht es dir selber so, dass du merkst, deine Beziehung ist angeschlagen oder vielleicht bist du selber noch nicht mal ein Kind Gottes. Wir haben das erleben, dass Leute sich gemolden haben, auch über das Radio. Vielleicht hockst du daheim und hörst zu und du merkst, du weißt viel über Gott, aber du hast keine persönliche Beziehung. Vielleicht hörst du den Podcast oder vielleicht bist du im Gottesdienst. Und du siehst, das Thema Gottesbeziehung ist für mich irgendwie fremd. Ich habe viel über ihn erfahren, aber ich habe nicht eine persönliche Beziehung. Und dann möchte ich dich einladen. Jesus selber ist gekommen, ist am Kreuz von Golgatha gestorben, hat unsere Schuld vergeben, hat uns versöhnt mit dem Vater. Nicht auch für ein Ticket in den Himmel zu geben, sondern für, dass wir wieder eine Beziehung mit dem lebendigen Gott können haben, dass wir vor ihm gerecht können sein und können anfangen, in dieser Beziehung in leben. Und wenn du das möchtest, kannst du heute und morgen, wenn du das hörst, ihm ganz persönliche Antwort geben. Sagen, Vater, ich möchte als ein Kind von dir leben. Ich möchte ein Kind von dir sein. Und auf das reagieren. Der Albert Schweitzer hat mal gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, nur weil er eine Kirche besucht, der irrt sich. Du willst auch kein Auto, nur weil du in der Garage stehst. Christ ist nicht etwas, wo man sich eine Zugehörigkeit, der das identifiziert, sondern wird mit einer Beziehung. Und heute Morgen ist so eine Einladung da, mit dem lebendigen Gott in eine Beziehung hineinzukommen. Und vielleicht siehst du, ich bin ein Kind Gottes, ich bin lange mit ihm schon unterwegs, aber ich merke, ich habe dort immer wieder meine Herausforderungen. Sei es in der Routine, sei es vielleicht mit einem schlechten Gewissen, dass ich das Gefühl habe, ich mache es gar nicht für mich, sondern ich mache es für ihn, dass ich das Gefühl habe, ich eine Schuld oder eine Pflicht erfülle. Und vielleicht ist heute Morgen oder Morgen, wo der Vater im Himmel dir möchte einen Durchbruch schenken, in diesem Punkt. So möchte ich gerne beten und dann gehen wir in eine Zeit vom Worship, wo wir dort drin Gott eine Antwort geben, auch ganz persönlich. Wo stehe ich, was möchte ich, was möchte ich mit Gott erleben? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns etwas geschenkt hast. Danke dir für das Leben, das du uns schenkst, dir die Versöhnung mit deinem Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass wir eintauchen in eine Beziehung mit dir. Dass es nicht religiöse Übungen sind, dass es nicht Ritual sind, die wir irgendwie machen und nicht das Gefühl, jetzt sind wir heiliger oder frömmer. Sondern ich danke dir, dass wir einfach Kind sein von dem lebendigen Gott, von dir persönlich. Und dass wir durch Jesus wieder in eine Beziehung hineinfinden dürfen. Und eine Beziehung, die davon lebt, dass man miteinander redet, dass man miteinander Umgang hat, dass man miteinander Gemeinschaft hat, wo du einen grossen Teil und eine grosse Rolle in unserem Leben spielst. Und so bete ich, dass du gerade in diesem Moment durch die Kraft von deinem Heiligen Geist in unser Herz hineinkommst und du so zeigst, was du möchtest tun. Ich bete für einen Hunger und für eine Sehnsucht, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Ich bete, dass du uns immer wieder neu der Heilige Geist gibst, der uns daran erinnert, der uns hilft, auch Ablenkung zu widerstehen und uns auf das zu konzentrieren, was uns gut tut. Und ich bete, dass wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir Zeit mit dir verbringen, dass wir erleben dürfen, wie du da bist, dass wir deine Stimme hören dürfen, dass es nicht gegen eine Wand reden ist und dass es nicht irgendwo ein leeres Buch lesen ist, sondern dass es eine Beziehung pflegen ist, wo wir erleben, wie du redest. Und so bete, dass du in dem Moment in unser Herz hineinkommst, durch die Kraft von deinem Heiligen Geist und redest. Amen.